Tech und Rara.
Das ist halt auch eine Illusion, dass wir glauben würden, als wenn wir in der Wissenschaft jetzt Bücher schreiben, ne, dass das die Geschichte ist. Also alle 10 Jahre kommt dann halt wieder und sagt, nee, die und die Quellen sind neu oder das ist anders zu gewichten und die Fragen, die neu an irgendwas gestellt werden, denk an sowas wie Gender Studies oder so, das ist ja auch relativ neu dann dazugekommen, wirft ja aber wichtige Fragen auf, die vorher nicht gestellt wurden. Und dadurch, dass sie vorher an dieselben Quellen nicht gestellt wurden, entstehen ja völlig neue Bilder von der Vergangenheit. Das heißt, auch die Auslassung ist ein Statement. Also wenn man Dinge nicht zeigt, fehlen sie eben im Kontext.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
Ich glaube, so kann man sich das auch besser vorstellen, weil kontrafaktische Geschichte, da schlummert sich ja so ein bisschen drin in dem Begriff gegen etwas. Also es ist eine andere Interpretation mit verschobenen Vorzeichen, also aber nicht, es ist damit nicht kontra oder unhistorisch, weißt du?
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen und versuche eigentlich in jeder Folge für euch, mit euch gemeinsam in das jeweilige Fachgebiet der Person einzutauchen, zu verstehen, welche Fragen man sich darin stellen muss, was daran interessant ist und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin eigentlich spielen. Und das war diese Woche eine besonders spannende Frage, denn ich habe mich mit Dr. Nico Nolden unterhalten. Er hat einen Doktortitel in Geschichte und beschäftigt sich auch in seiner Dissertation mit Geschichte in Videospielen. Und wir haben uns ganz konkret über das Thema kontrafaktische Geschichte in Videospielen unterhalten. Also ja, Geschichtserzählung oder Geschichte, die nicht zwingend auf der Geschichte basiert, die wir kennen, zu der wir Fakten haben, sondern sozusagen ja an gewissen Stellen Was-wäre-wenn-Fragen zum Beispiel stellt und dann einfach mal einen anderen Verlauf nimmt. Und wir haben uns sehr, sehr viel darüber unterhalten, warum das gut ist, warum Videospiele eigentlich immer ein Stück weit kontrafaktisch sind und was man dadurch auch vermitteln kann und generell über das Thema, was kann uns eigentlich oder was kann das Medium Computerspiel eigentlich zum Verständnis von Geschichte beitragen, welche unterschiedlichen Blickwinkel ermöglicht das auf Geschichte. Also super spannende Folge. Ich fand Nico auch sehr, sehr sympathisch und das war so ein richtig tolles Gespräch. Mich begeistert persönlich das Thema Geschichte sowieso und ich fand eben diesen Take ganz schön, Geschichte nicht nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Zahlen und Fakten zu begreifen, sondern irgendwie als eine Verflechtung von verschiedenen Blickwinkeln, von Prozessen, die irgendwie zu irgendwas geführt haben. Und wenn man jetzt das Gespräch gehört hat, das werdet ihr ja gleich alle tun, total naheliegend, dass da Computerspiele einfach ein wunderbares Medium für sind. Ich will jetzt aber auch nicht so viel vorwegnehmen. Der Sponsor der heutigen Folge ist nämlich Steel Rising. Das ist ein kürzlich erschienenes Souls-like Action-RPG von dem Entwicklerstudio Spiders und gepublished bei Nacon. Zum Setting ganz kurz: Das ganze spielt Paris 1789, es herrschen Unruhen in der Stadt, die Bevölkerung lehnt sich gegen die Herrschenden auf und man plant den Umsturz der Monarchie, das kennt man vielleicht irgendwoher. Ihr denkt, ihr wisst bereits alles über die Französische Revolution, dann sollte man sich jetzt eben tatsächlich dieses Souls-like-Action-RPG Steel Rising angucken und ich glaube, ihr werdet da überrascht sein, weil Steel Rising zeigt nämlich eine alternative Version von Geschichte. Es ist nämlich so, dass in Steel Rising im Jahr 1789 die Französische Revolution in einem alternativen Paris zum Stillstand gekommen ist, weil der Aufstand des Volkes von einer Armee von Automaten, die auf Befehl des Königs eingesetzt wurden, brutal niedergeschlagen wurde. Und diese Armee schont niemanden, bestraft die Aufständischen mit Gewalt und von der Königin beauftragt spielt ihr jetzt die Protagonistin Aegis. Er kämpft euch durch Paris und versucht eben die Revolution zu retten. Das Ganze ist insofern ganz besonders, weil die Protagonistin eben auch so ein Automat ist und das wirkt sich auch irgendwie ganz cool oder das spürt man auch ganz cool beim Spielen. Ich habe selber auch angespielt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ist ab jetzt schon, also seit dem 8. September erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Nico Nolden. Schön, dass du da bist, Dr. Nico Nolden. Wir wollen den Doktortitel nicht unterschlagen.
Auf den lege ich gar nicht so viel Wert. Ich sage immer, der ist stimmlos in meiner Biografie. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und wir haben auch ein interessantes Thema heute vor uns.
Total, genau. Also ich tatsächlich ist das eine Folge, auf die ich mich tatsächlich mal wieder sehr besonders gefreut habe, weil es mal wieder ein Thema ist, was nicht so viel mit irgendwelchen Business-Arbeitsthemen zu tun hat. Es ist nicht so super wirtschaftlich, aber vielleicht auch ein bisschen, das werden wir dann sehen. Und zwar geht es ja heute so ein bisschen um das Thema Geschichte, kontrafaktische Geschichte und Erinnerungskultur, bla bla bla, alles das, diesen ganzen Themenkomplex in Videospielen, in Games. Du hast deine Doktorarbeit zu Geschichte und Erinnerung in Games geschrieben, wenn ich das richtig recherchiert habe im Vorfeld. Ja. Dann du hast promoviert in einfach Geschichtswissenschaften oder gibt's da noch einen Zusatz?
Nee, das ist mittelalterliche und neuere Geschichte und das umschreibt auch so das Tätigkeitsfeld, das ich meistens hatte. Am Anfang okay. in Forschungsprojekten in der Mittelalterbereich und später halt in der Public History. Es ist ja mehr Zeitgeschichte und hat sehr viel mit digitalen Medien und Didaktik und dem Umgang in Geschichte oder von mit Geschichte in verschiedensten digitalen Medien zu tun.
Ja. Ja, genau, und das ist ja auch einfach eins zu eins das Thema der heutigen Folge. Der Anlass ist so ein bisschen, dass jetzt ja vor kurzem ein Spiel rausgekommen ist, ein Souls-like-Spiel, Steel Rising, das ist auch so ein bisschen, die haben uns so ein bisschen zusammengebracht für diese Folge, also jetzt muss man sagen, der Inhalt dieser Folge ist komplett frei, wir können hier über reden, was wir wollen.
Ihr werdet aber muss wenn ich das auch gestehen als Historiker sonst.
Das ist mir auch wichtig, also die Gespräche sind niemals gekauft, sondern aber es ist tatsächlich so, dass Steel Rising ihr habt, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe in dem Briefing vorhin noch, habt ihr im Intro auch schon kurzes Sponsoring zu Steel Rising gehört. Die haben uns zusammengebracht und die Folge ist sozusagen ein bisschen gesponsert. Wir beide sind aber auf einer rein redaktionellen Ebene beisammen und ich könnte jetzt hier auch sagen, werde ich nicht tun, weil ich es nicht so empfinde, aber ich könnte auch sagen, Steel Rising ist richtig kacke, was es nicht ist, um Gottes Willen. Nur um das einmal klar zu machen.
Wir sind ja Nacon auch dankbar uns beide, weil wir das mal anspielen konnten. Ne? Also jetzt schon vor Release mal testen konnten, so ein bisschen reinspielen konnten. Das war mir auch wichtig, um nicht einfach irgendwie. Also ein großes Grundproblem der Historikerinnen und Historiker früher war ja immer, dass sie alles pauschal immer ablehnten, was nicht in einem Buch steht, jetzt mal platt gesagt. Und ich würde halt auch eher nichts zu etwas sagen wollen dann, was ich halt nicht mal angespielt und getestet habe. Und ich bin ja bei weitem nicht durch. Also zum Late Game kann ich da nichts sagen, aber ich habe schon ein bisschen reingespielt. Du ja, glaube ich, auch, ne?
Ja, genau. Ja, ich habe so eine ziemlich, wie glaube ich viele Leute, so eine ziemliche Hassliebe zu Souls-like-Spielen, einfach weil sie gar nicht, weil ich mit dem Spielprinzip an sich Probleme habe oder weil ich schlechterin bin, aber ich habe einfach nicht so Bock, so lange, so viel Zeit in was zu tun.
Für mich war das tatsächlich eine Herausforderung. Also ich habe ja Jahresanfang auch für meinen YouTube-Kanal mit verschiedenen Let's Plays angefangen zu verschiedenen dieser Souls-Spiele, weil das ein großer weißer Fleck auf meiner Spielerlandkarte war. Mhm. Und zwar hat mich immer abgeschreckt, dass es eben diesen Nimbus hat, besonders harte Männer, die letzten Rückzugsgebiete von den Hardcore-Gamern, wo man dann noch echte, harte Spieler trifft und nicht diese weichgespülte Handyspieler-Quatsch. So, und dieser Nimbus oder dieses Vorurteil gegen diese Spielart ist eigentlich unberechtigt. Ich habe halt versucht zu zeigen an diesen Let's Plays, dass man sich jetzt auch reinarbeiten kann. Und Steel Rising hat ja auch einen eigenen Take dazu. Also allein diese Art zu bewegen, dass sich das so ruckelig anfühlt mit diesen Uhrwerken, die aus der Zeit ja dann entnommen sind, mit diesem Design, was so ein bisschen erinnert, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt ja nicht sehen können, aber dass das erinnert an hier Die Schöne und das Biest von Disney, die Verfilmung, mit diesen Möbeln und so, die dann laufen können und so. Und so müssen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch vorstellen, dass da ja so ein Uhrwerk tickt in diesen Robotern, diesen Kampfrobotern und dadurch halt die Bewegung auch sehr hakelig ist. Und weil du gesagt hast eben, dass das ja durchaus schwierig zu erlernen ist, man muss eben diesen Spielen, habe ich jetzt im letzten halben Jahr rausgefunden, sich einlassen auf diese Bewegung, auf diesen Tanz quasi, wenn man so will, mit den gegnerischen Figuren. Und gegenwärtig bin ich für Dark Souls 3. Und das ist halt sehr, sehr aufwendig gemacht, wie unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten auch zu
die
haben. Und Steel Rising fügt halt dem eine neue Facette hinzu mit diesen maschinenartigen, uhrwerkartigen Bewegungen. Das fand ich sehr interessant als Bewegungsinterpretation so.
Ja, total. Also finde ich auch. Und mir ging das nämlich auch so. Also man muss vielleicht ganz kurz, einmal kurz zu Steel Rising. Also das ist so gesettelt in der, also ich glaube kurz vor dem Sturm auf die Bastille, also so französische Revolution. Und ich meine, du bist der Historiker von uns beiden, aber ich erzähl's jetzt und dann kannst du danach alles korrigieren, was ich falsch gesagt habe.
Schön, dass das wieder die Rolle ist.
Ja gut, du bist jetzt Historiker hier, also mit der Rolle musst du leben. Und der Take ist, dass der König, von dem ich schon vergessen habe, wie er heißt, dass der so ein bisschen... Ludwig der 16.
So viel
Dankeschön.
Zum Korrigieren.
Ja, sehr gut. dass der so ein bisschen durchgeknallt ist und der hat aber wie in Steel Rising ziemlich ein Faible für so Maschinen und Automaten. Das ist alles noch so Dampfmaschinenoptik, ne? Also das sind ja auch mechanische Uhrwerke.
Das sind ja so Uhrwerke, ne? Aufgezogene Feder, Uhrwerke mit ruckartigen Bewegungen. Das macht das Ganze sehr eigen.
Genau. Und hat halt so Roboter, also, ne, sind das dann Roboter? Ist die Definition von Roboter, dass das einfach nur Uhrwerke sind, also kann Roboter auch ohne Strom sein? Egal, auf jeden Fall sind es halt diese aufziehbaren Maschinen.
Ja, aber
ich weiß es tatsächlich nicht.
Roboter, das stimmt schon. Die haben ja auch ein eigenes Bewusstsein, also das heißt, die Figuren, also zumindest diese Aegis, die Hauptfigur, die man spielt und in verschiedenen Charakterformen ausrüsten kann, wird ja dann von Marie Antoinette beauftragt, um herauszufinden, was eigentlich den König hat durchdrehen lassen. Am Anfang geht es halt auch so ein bisschen darum, herauszufinden, was mit dem Dauphin, also mit dem Thronerben passiert ist. Es ist schon bekannt, dass er tot ist. Und man stapft eigentlich durch diese gesamte nachgebaute Region von Paris, nachdem Aufstände niedergeschlagen wurden. Also das ist...
Man sieht auch überall noch so die Leichen von den Revolutionären und so, ne?
Ja, man sieht halt auch die Überreste. Was ich interessant finde, ist halt, dass die Fabriken ja auch entsprechend schon eher neuzeitlich sind und dann diese Maschinenwesen quasi gebaut haben, und die Ruinen davon sieht man dann ja auch überall, und man bewegt sich dadurch und trifft halt auf viele irre gewordene Maschinen, die halt versuchen, möglichst alles auszumerzen. Und weil du sagtest, dass der König da durchgedreht ist, sozusagen, ist ja auch so eine klassische Interpretation von diesem Konflikt. Also, dass Marie Antoinette halt auch als besonders dumme und Habsburgerin in Frankreich dann verschrien, was ihr vielleicht gar nicht war, sondern was halt so die historische Überlieferung dann hergegeben hat. Ne? Das wird aufgegriffen, dass sie halt versucht, den König irgendwie nicht zu Fall zu bringen, aber doch daran zu hindern, zu tun, was er so tut. Dieses Motiv wird da aufgegriffen. Und diese Liebe zu Maschinen und Naturwissenschaften, das ist schon etwas, was man auch nachlesen kann über Ludwig den 16., dass er davon begeistert war. Und das Ganze wird dann halt gepaart mit er hätte angeblich keinen Kontakt oder kein Bewusstsein für seine Untertanen gehabt. Das aber auch wiederum natürlich schwierig ist, weil das in der Zeit natürlich, also die Leute, die Geschichten aufschrieben, waren nicht gerade Ludwig freundlich, sag ich mal.
Ja.
Deswegen ist es immer in der Geschichte halt, das ist vielleicht auch ein guter Übergang so zu den Geschichtszeilen nachher, das ist immer schwierig zu sagen, ist diese Perspektive richtig oder falsch? Sie ist sicher eine übersteigerte Form von dieser Entfremdung von seinem Volk, könnte man fast sagen. Und diese Leidenschaft für Maschinen ist dann natürlich auch fantasyartig überspitzt, aber es hat halt ein Körnchen Wahrheit da drin.
Ja, genau. Und ich meine, das ist ja, also man muss ja dazu sagen, ne, das ist ja so nicht wirklich passiert. Und das führt uns ja auch so ein bisschen zu, wie du schon gesagt hast, zum Thema der heutigen Folge, nämlich dieses kontrafaktische Geschichte. Mhm. Also, dass man eigentlich an gewissen Punkt in so eine, man nimmt sich ein historisches Setting und dann sagt man, okay, und was wäre jetzt, wenn? Und dann haben die sich jetzt halt gewisse Motive genommen und haben die halt einfach total überspitzt und haben dann daraus ja eigentlich eine neue Geschichte, die vielleicht so ein bisschen wie so eine andere Abzweigung nimmt. Mhm. So könnte man sich das ja vorstellen.
So kann man sich das auch besser vorstellen, weil kontrafaktische Geschichte, da schlummert sich ja so ein bisschen drin in dem Begriff gegen etwas. Also es gibt eine realistische, klare Erzählung, das ist ja auch diese altbackene Vorstellung, die manche eher dann im rechten Lager so haben. So, es gibt genau eine Geschichte und die wird von der Kaiserzeit durcherzählt und da sind genau die richtigen, oder man kann genau definieren, was die richtige Entscheidung zu welcher Zeit war. Und das, was du beschreibst, ist ja auch etwas, was so Wolfenstein, The New Order oder so gemacht hat. Das heißt, die Nazis haben dann halt in dem Spiel den Zweiten Weltkrieg gewonnen und das Ganze spielt in den 60er Jahren und ist ja, würde man eher sagen, alternativhistorisch. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt spaltet sich sozusagen dann die Geschichte ab. Also es ist eine andere Interpretation mit verschobenen Vorzeichen, also aber nicht, es ist damit nicht kontra oder unhistorisch, weißt du? Das ist sehr interessant, sich über die Begriffe da sozusagen anzunähern. Es gibt ja auch Parallelgeschichte, wenn du dann sowas denkst, wie die Dinosaurier sind nie ausgestorben und dann, es gab ja auch mal so ein deutsches Spiel, Paraworld hieß das, Echtzeitstrategiespiel. Und da war es halt so, dass das halt so Steampunk traf auf lebende Dinosaurier und so. Und dieses Spiel mit was wäre wenn, wie du es genannt hast, und eben Alternativen von Geschichte, die sorgen ja auch dafür, dass in Spielen Menschen Entscheidungen treffen können in bestimmte Richtungen und schaffen damit eigene Alternativen. Das ist, finde ich, so das, was digitale Spiele am besten können.
Ja, und da ist natürlich dieses ich bleibe jetzt mal bei dem Wort kontrafaktisch, auch wenn vielleicht Parallelgeschichte vielleicht sogar besser bedient sind, aber da ist natürlich dieses parallelgeschichtliche Setting natürlich eigentlich auch ganz cool, weil wenn du jetzt ein Spiel machst, das wirklich einfach rein historisch ist, also keine Ahnung, was könnte man denn da jetzt mal nehmen? Da kannst du ja nichts, also ne, das ist ja schon passiert, das heißt, die Entscheidungsfreiheiten sind halt total begrenzt und ich habe schon das Gefühl, dass also mir geht es eigentlich immer so, dass in Spielen, wo ich selber Entscheidungen treffe, die auch im Endeffekt vielleicht sogar noch Auswirkungen haben auf die Spielwelt, auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Das, und das in allen möglichen Genres, ne? Also ich meine, oder auch so Strategiespiele in historischen Settings, wenn du Total War, gibt's ja diverse Reihen so. Und ich meine, da musst du ja auch immer irgendwie dich von der echten Geschichte lösen, weil du ja, also wenn eine Schlacht anders ausgeht, dann verändert sich der Lauf der Geschichte. Oder Crusader Kings, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast.
Spiele, ne? Habe ich auch gerade dran gedacht.
Ja.
Ne? Das ist halt auch eine Illusion, dass wir glauben würden, als wenn wir in der Wissenschaft jetzt Bücher schreiben, ne, dass das die Geschichte ist. Also alle 10 Jahre kommt dann halt wieder und sagt, nee, die und die Quellen sind neu oder das ist anders zu gewichten und die Fragen, die neu an irgendwas gestellt werden, denken an sowas wie Gender Studies oder so, das ist ja auch relativ neu dann dazugekommen, wirft ja aber wichtige Fragen auf, die vorher nicht gestellt wurden. Und dadurch, dass sie vorher an dieselben Quellen nicht gestellt wurden, entstehen ja völlig neue Bilder von der Vergangenheit.
Ja.
Das heißt, auch wissenschaftlich Texte und Bücher, die nach gewissen Regeln versuchen, authentisch wissenschaftliche Arbeit zu treiben, damit das verlässlich ist und nachvollziehbar, was man da geschrieben hat. Auch die haben dasselbe Problem wie Videospiele, die halt irgendwann an den Punkt kommen, ja, was willst du in Assassin's Creed Unity, da ging es auch um die Französische Revolution, was willst du mit den Lücken machen, die du zeigen musst, also zum Beispiel Bebauung eines Gebiets, das heute nicht mehr bekannt ist, weil keine Pläne existieren, keine Fotos oder sowas, dann musst du ja generisch arbeiten, du musst ja irgendwas aus der Zeit nehmen, was du dann überträgst auf den Ort und sagst, so hätte es aussehen können. Das heißt, die Frage ist ja auch, wo beginnt dann schon kontrafaktische Geschichte? Wenn wir so einen Stadtteil dann einfach leer lassen und quasi Assassin's Creed macht das ja in den Teilen damals noch sehr gut, dass sie das, was nicht erinnert wird, quasi kann man nicht betreten, dann halt diese Levelbegrenzung, dann wird gesagt, ja, dein Vorfahr war halt nicht da, denn du bist ja in den Spielen eigentlich nicht selbst dort, sondern bist auf den Spuren deiner Vorfahren mit diesem Gerät Animus. Und dann müsste man eben faktisch auch diesen Stadtteil, von dem man nichts weiß, leer lassen. Und dann kommt man halt ganz schnell dazu, was sind denn Dinge, die belegt sind? Also zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, große Personen. Und da hatten wir ja eben auch schon bei Personen, die Perspektive, mit der über ihre Persönlichkeit erzählt wird, ist ja immer von irgendwelchen Leuten geformt. Zum Beispiel in der Revolution, das war dann anti-royal und dann wurde halt der König besonders schlecht dargestellt. Er hat ja auch ziemlich viel nachweisbaren Mist gemacht, aber ich wollte damit sagen, also diese Perspektive der Nachwelt, die erzählt über etwas, ist natürlich auch immer stark gefärbt. Man kennt
das. Da habe ich mir ein Wort aus dem Geschichtsunterricht in der Oberstufe gemerkt. Ist das nicht Quellenvergleich oder sagt man das nicht? Oder Quellenanalyse? Also dieses, wenn du eine
Analyse. Ja, letztendlich ist genau das. Da sagen die Historikerinnen und Historiker, du musst dir erstmal die äußeren Umstände angucken und kannst nicht einfach nur den Text lesen und in der Quelle, also gut, viele können das ja sowieso nicht, aber dafür werden wir ja ausgebildet, um alte Texte zu lesen, in den Mittellatein, was es da gibt, oder Niederhochdeutsch oder was es da gibt, da habe ich Hamburg mal im Mittelalterprojekt zur Hamburger Trese, das ist der Ratsurkundenbestand, der wichtigste, der in so einem Kasten war, in so einem Schatzkästchen, deswegen Thesaurus Trese. Und da waren halt die wichtigsten Dokumente drin, und wenn man aber nur den Wortlaut liest, dann würde man eben nicht feststellen, dass der Hamburger Freibrief für den Hamburger Hafen gefälscht ist. Barbarossa war damals nicht zu der Zeit da, wo dieser Freibrief für den Hafen, den wir heute feiern, mit dem Hafengeburtstag in Hamburg, wo der ausgestellt war. Der ist eine Fälschung. Also das heißt, wenn du nur den Wortlaut nimmst, dann hast du, ja, die Hamburger dürfen jetzt hier frei handeln und wird ihnen keiner reingequatscht und es wird ihnen keine Steuern abgenommen. Aber wenn du eben diese äußere Quellenkritik machst, wer war wann an welchem Ort, wäre das ja dann zum Beispiel. Also konnte der Aufsteller an diesem Ort sein? Das ist das, was die Historikerinnen und Historiker sehr intensiv machen. Und deswegen ist das vielleicht auch wichtig, nochmal zu verstehen, auch für alle, die immer glauben, wieso das steht da doch. So, ne? Also das ist halt genauso heute beim Zeitunglesen. Ja, aber ihr müsst halt euch auch immer fragen, wer schreibt etwas mit welchem Interesse aus dieser Perspektive? Und gute Journalisten können dann ausgewogen schreiben. Aber der Glaube, dass ein guter Journalist objektiv schreiben würde, ist eben völlig falsch. Da muss man eben mehrere Zeitungen. Will man irgendwie die ausgewogene Meinung haben, muss man mehrere Zeitungen lesen zu einem demselben Thema.
Das finde ich eigentlich auch, wenn man sich jetzt, also ne, wenn wir jetzt mal dahin gehen, dass wir uns Spiele überlegen als auch Medien, um sich irgendwie mit geschichtlichen Ereignissen auseinanderzusetzen, natürlich auf eine ganz andere Art, also durch Partizipation, dann muss man ja da irgendwie auch wieder diese Brille sich aufsetzen. Und ich könnte mir vorstellen, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Spiel über die Französische Revolution, wie es die Rising irgendwie gemacht wird, ich würde jetzt fast sagen, das kann ich nicht ausschließen, aber dass EntwicklerInnen, wenn sie Spiele über so politische Ereignisse machen, dass das vielleicht gar nicht, oder historische Ereignisse, dass das jetzt nicht immer irgendwie aus politischem Interesse gefärbt ist. Also, dass es jetzt nicht darum geht, wir wollen jetzt hier eine gewisse Meinung fördern. Das kann natürlich auch passieren, gerade wenn man vielleicht auch so Richtung Kolonialismus oder so geht, ne? Oder auch also die ganze Thematik, wo ja dann auch heute noch irgendwie viel draus resultiert, ist auch die Frage, waren die alle weiß, waren die alle aus Europa oder waren auch Leute aus Amerika im Team dabei? Aber unabhängig davon ist ja allein schon, also Spiele müssen sich ja auch verkaufen. Das heißt, die haben ja immer einen wirtschaftlichen Druck und dieser wirtschaftliche Druck färbt ja auch auf die Machart des Spiels ab. Also
das auf jeden Fall.
Belohnungssituationen müssen entstehen und die muss man ja auch irgendwie mitbewerten. Also werden vielleicht Dinge überhöht dargestellt, dramatisiert einfach des Effektes wegen und das macht es ja eigentlich noch komplexer als bei einem Text.
Also zumindest das, was ich jetzt von Steel Rising gesehen habe, da ist es ja ein bisschen anders, weil sozusagen die historischen Ereignisse ein bisschen neben der Handlung laufen. Also man hat diese Roboter
genau.
zu bekämpfen und das ist mehr, also man trifft ein paar Persönlichkeiten und kriegt so Antriebe und Anlässe und wird dann in die Mission entlassen und dann, ja, platt gesagt, holzt man wieder mechanische Roboter, haben wir vorhin gesagt.
Mhm.
Aber zum Beispiel das erwähnte Assassin's Creed Unity hat ja einen sozusagen Anspruch gehabt, auch möglichst akkurat Figuren darzustellen und so.
Mhm.
Und das hat sogar dazu geführt, dass es eine Debatte im Parlament gab in Frankreich, wie man denn etwa als französischer Hersteller die eigentlichen Errungenschaften der französischen Revolution so despektierlich darstellen könnte. Das heißt, die haben so eine Staatsaffäre draus gemacht. Es sind sogar fachliche Gutachten von Historikerinnen und Historikern dazu geschrieben worden. Die sind leider nicht auf Deutsch übersetzt. Das wäre halt auch wirklich was Interessantes. Das ist auch nicht so ein riesiges Buch, aber das zeigt halt, dass diese Spiele immer politische Implikationen haben, auch wenn man es nicht meint. Auch der Versuch, etwas wegzulassen. Nimm zum Beispiel das erwähnte Wolfenstein, wo dann eben Hitler zu Herrn Heiler wird in der Variante. Ich glaube, The New Colossus ist das, der zweite Teil, wo sie diese Dreharbeiten haben. Und dann wird eben der komplette Hintergrund, dass die Hauptfigur jüdische Wurzeln hat, wird rausgestrichen und so. Das heißt, auch die Auslassung ist ein Statement. Also wenn man Dinge nicht zeigt, fehlen sie eben im Kontext. Und das zu verstehen, ist halt sehr, sehr schwierig für viele, die halt diesen Schulunterricht mit Daten und Fakten und sowas bis zur Oberstufe hinter sich haben. Und ab der Oberstufe darf man dann auch mal ein bisschen reflektieren über die Inhalte, jetzt mal ganz platt gesagt. Aber vorher geht es ja eigentlich mehr darum, erlerntes Standardwissen, was sozusagen als Kanon gilt, auswendig zu lernen. Und insofern kann man da auch nochmal den Ball zurückspielen zum Schulunterricht. Diese Spiele können eben auch im Schulunterricht gebraucht dafür sorgen, dass man darüber nachdenken lernt, warum ist etwas wie dargestellt? Welche Perspektiven prallen hier aufeinander? Und das zeigt halt dieses Assassin's Creed Unity Beispiel ganz gut. Oder in Communities, in Europa Universalis, das ist auch so ein Paradox-Spiel, was du erwähnt hast, streiten sich seit einer halben Ewigkeit die Community über die exakte Grenzziehung auf dem Balkan. Das sind ja immer so kleine Provinzen, die halt dann aber auch meinetwegen Serbien, Kosovo und sonst was repräsentieren, Bosnien. Und die streiten sich sehr stark in der Community regelmäßig wieder darüber, wo diese Grenzen verlaufen müssen. Einmal territorial, dann was gehört sozusagen zu muslimischem Gebiet in der Zeit und so. Das heißt, da steckt überall politischer Brennstoff drin, um den man sich kümmern müsste als Entwicklerinnen und Entwickler, weil es eben Community Management ist, aber auch, weil es immer mit den Inhalten zu tun hat. Diese Haltung auch gerade aus den USA von Konzernen zu sagen, dass unsere Spiele sind apolitisch. Ich gebe dir mal ein Beispiel, also stopp mich bei Beispielen, aber eins vielleicht noch. The Division, der zweite Teil. Da war es halt so, dass damit geworben wurde, auch nachher, ich sage, nee, das ist ja alles unpolitisch so. Aber da geht es halt in Washington darum, dass sozusagen nach dem Ausbruch einer Riesenpandemie, erster politischer dass dann der Deep State sozusagen Washington abräumt. Also Deep State ist ja so ein Gerücht von den Rechtspopulisten, dass da irgendwas im Hintergrund hinter den offiziellen Kammern die Fäden zieht und so. Das ist ja auch schon uralt, dieses Motiv. Und dann wird im Süden eine Mauer gebaut an der Grenze. Und diese Grenze bauen aber die Mexikaner, weil sie die ganzen fliehenden Amerikaner nicht haben wollen. Ey, mal ganz ehrlich. Wie kann man da noch vor die Presse gehen und sagen, das ist unpolitisch?
Ja, klar. Also
man kann sagen, man hat es so gedesignt als spielerische Erfahrung, aber all diese Dinge haben kulturelle, soziale und politische Implikationen und damit auch immer historische. Also vielleicht auch mal an deine Hörerinnen und Hörer. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist nicht Parteipolitik. Also das geht auch so durcheinander. Die Amerikaner haben damit Policy und Politics und so viel bessere Begriffe als wir im Deutschen. Und das heißt, das alles immer Politik. Aber es geht nicht darum, dass das parteipolitische Parteiname ist in dem Sinne, sondern es geht darum, dass alles auch eine politische Wirkung hat, auch die Spiele, also auch die Inhalte und die Form, wie sie produziert werden, wie du gesagt hast, halt auch.
Und das finde ich auch voll spannend, weil das ja auch, also weil man ja dann auch schnell dahin kommt, anzufangen zu kritisieren, welche Message drückt das jetzt aus oder welche auch nicht und so. Und man kann es aber eigentlich auch aus der Brille betrachten, dass es ist halt ein mögliches Szenario, wie Dinge sein könnten. Also ich habe da ein anderes Beispiel. Ich habe irgendwie mich in letzter Zeit, habe ich glaube ich auch schon mal hier im Podcast mit so Warhammer 40k so ein bisschen auseinandergesetzt. Und das ist ja dieses Tabletop-Spiel und da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, weil ich habe so beim Lesen dieser ganzen Lore und auch dieser Bücher so ein bisschen gemerkt, oh, da gibt's schon so ein paar so Nazi-Anleihen teilweise, ne? Also und ja, hab dann auch so ein bisschen
ja auch ganz klare imperiale Anleihen so an Symbolik und sowas vom Kaiserreich und so.
Genau, und das sind ja auch so Übermenschen und so, ne? Also das ist und das habe ich halt und dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und dann auch tatsächlich mal gab's mal einen Fall. Dann haben die halt so ein Turnier gespielt, du hast ja deine kleinen selbst angemalten Figuren so dabei, deine Miniaturen und da war halt ein Typ, der hat halt überall so Nazi-Symbolik auf diese Dinger gemalt, ne, und dann der wurde auch ausgeschlossen von dem Turnier und da hat dann halt Games Workshop auch, also die Firma, die sich diese Welt ausgedacht hat, gesagt, ist jetzt ein Brettspiel, aber ist ja egal.
Ja, also ich
ja, genau, und hat dann gesagt, und das fand ich irgendwie ganz cool, meinten, diese Welt ist eigentlich nur Kacke, also es gibt da auch keine Guten. Und das ist aber gleichzeitig auch der Reiz. Also nur weil eine Welt etwas, oder bei The Vision, oder The Vision ist kein gutes Beispiel, aber auch bei Spielen, wenn wir jetzt Motive nehmen wie Kolonialismus oder so, was ja offensichtlich auch echt nicht unproblematische Themen sind, aber nur weil du eine Geschichte, eine Erfahrung in eine Welt setzt, und sei es halt auch eine historische oder kontrafaktische Welt, heißt das ja nicht, dass die Welt an sich eine Message sendet, sondern, und das ist ja bei Spielen das Schöne, dass du ja durch die Auseinandersetzung mit dem, was dir entgegengebracht wird und wie du auf diese Dinge reagierst und wie du sie empfindest, da formt sich ja die Message. Die Welt ist ja erstmal gegeben.
Ja gut, aber es ist natürlich ein Zusammenspiel, ne? Also es, Adam Chapman aus Großbritannien schreibt halt von Player Historian und Developer Historians. Das heißt also, beide Seiten sind zusammen Historikerinnen in einem bestimmten Medium. Und dieses Zusammenwirken sorgt natürlich schon dafür, dass du halt mit den Assets, die da drin sind und mit den Narrativen herumhantierst und dir das natürlich als Spielerinnen und Spieler aneignest. Nun will ich damit aber nicht sagen, dass wenn du im Weltall gegen Space-Zombies kämpfst und ein imperiales Kaiserreich vertrittst, das halt, weiß nicht, rassistisch ist oder sonst was in diesem Spiel, dass du damit automatisch rassistisch sozialisiert werden würdest. Spiel ist ja auch etwas, was sozusagen abstrakte Räume schafft, die Frage zu stellen. Und da sind wir so ein bisschen bei kontrafaktisch wieder und so, was wäre wenn? Auch in Steel Rising ist ja auch Kolonialismus thematisiert. Ich habe das jetzt noch nicht erreicht, die Position, aber es gibt halt eine historische Figur, die das dann halt einbringt und wo halt auch Missionen drum sich ranken. Und ich müsste halt bis dahin gespielt haben, um das genauer zu thematisieren. Aber das wirkt ja auf ganz viele andere Dinge zurück. Es ist, ich bremse mich, wenn es zu kompliziert wird, aber der Punkt ist, dass Kolonialismus ja eine Phase von uns Menschen in Europa zum Beispiel geprägt hat. Also nicht nur auf der Welt, sondern auch das Denken über Kolonialismus, Imperialismus und so, war eine ganze Zeit lang unhinterfragt, so wie heute meinetwegen Globalisierung und militärische Vorherrschaft der USA oder so, waren das Grundkonstanten, Naturgesetze sozusagen. Und diese Dinge haben sich halt geändert. Aber das Denken über Geschichte in diesen Zeiträumen hat sich eben noch nicht so, da haben die Leute noch nicht so drüber nachgedacht, dass das eben Folgen hat für heute, dass die Ungleichheit in der Welt zum Beispiel eine Folge des Kolonialismus ist. Dann gibt es rechts außen oft auch immer so Ansagen, ja, wieso, die sind alle faul und arbeiten nicht ordentlich. Ja, aber wenn du denen jahrhundertelang alle guten Leute abraubst, alle kräftigen Arbeitskräfte abraubst, die Rohstoffe exportierst, die Städte niederbrennst, teilweise Leute verstümmelst, ganze Generationen vernichtest, also durchaus ja auch durch Krankheit oder durch Krieg, dann hast du eben einen ganz, ganz langen Effekt bis heute. Und deswegen ist halt Kolonialismus zu thematisieren auch wichtig in Spielen. Und dann hat das alles auch Auswirkungen darauf, wie man die Vergangenheit sieht. Bei Kingdom Come Deliverance ist das Problem gewesen, dass nicht die Entwickler gesagt haben, wir wollen aus irgendwelchen narrativen Gründen nicht farbige Menschen in unserer Region darstellen, sodass sie kategorisch ausgeschlossen haben, im Böhmen des 15. Jahrhunderts hätte es niemals farbige Personen geben können. Nun ist ja Prag eine Wirtschaftsmetropole, Böhmen war immer ein Zentrum und auch schon im Hochmittelalter sind da Leute rein und raus gereist. Wir wissen heute, die Leute kamen von Skandinavien, sind in Ägypten, haben da Bernstein verkauft und Kunstgegenstände gekauft. Das heißt, diese Vorstellung, die wir damit transportieren über das Mittelalter, ist ganz stark über koloniale Vorstellungen halt auch geprägt. Also wir waren hier ursprünglich unter uns und dann kamen all diese farbigen Menschen, ist halt Bullshit, weil sie waren schon immer da. Man kann aber als sagen, weil ich hier diesen ländlichen Landstrich habe, es ist außerhalb von Prag und so, spielt das hier keine Rolle. Da spielen dann andere Dinge eine Rolle. Sie thematisieren ja zum Beispiel das Verhältnis zu den Deutschen oder zu den Kumanen oder auch, ich glaube, ein paar jüdische Themen sind halt auch drin. Also man kann das sagen, aber man kann eben nicht kategorisch ausschließen, dass es jemals so gewesen wäre. Das würden wir Historikerinnen und Historiker auch nicht machen. Und insofern prägen, das war das, was ich einleitend meinte mit kompliziert, diese Vorstellung aus vergangener Zeit, zum Beispiel auch sowas wie Brettspiele, Civilization oder diese Grand Strategy Spiele, die wir jetzt erwähnt haben, sind halt ganz stark von Brettspielen aus dem 1900 geprägt. Und daher kamen die Ideen mit Erobern und Wirtschaft und Rohstoffe an und sammeln und so. Und wurden dann halt nach und nach auch in Videospiele übertragen. Das kann man halt nicht einfach wegdiskutieren, indem man sagt, mein Spiel ist apolitisch. Ich muss einfach schon lachen, wenn ich das in Diskussionen...
Stimmt, weil eigentlich, ne, also wenn man jetzt sozusagen nichts über die Vergangenheit wüsste, was ja nun nicht so ist, aber wenn es so wäre und dann hättest du auch einen schwierigen Job, dann gäbe es ein Spiel wie Civilization nicht, weil wir heute, also wir leben ja jetzt in den letzten 100 Jahren, ja, kommt das hin? Doch, in einer Welt, wo wir machen ja keine Eroberungskriege mehr. Also gut, wir haben jetzt gerade so einen Fall, wo das irgendwie versucht wird, aber ne, also so grundsätzlich ist es ja nicht mehr, dass wir irgendwo hinsegeln und sagen, so das Land gehört jetzt uns und die Rohstoffe gehören jetzt uns, ne, und wir breiten uns über die Weltkarte aus, weil die Weltkarte ist ja schon sehr verteilt und eigentlich liegen da ist ja wenig Zwischenraum noch, den man sich noch holen kann. Aber das, so ist es ja bei zum Beispiel Civilization. Also es fangen kleine Siedlungen an und die bauen sich auf. Also das ist ja komplett eine Menschheit von früher sozusagen.
Und ja, natürlich und das fließt halt das vor allem ein. So, dass auch da andere Wege möglich sind. Civilization hat sich halt als Platzhirsch so durchgestellt. Aber es gibt zum Beispiel Old World, das ist halt ein Spiel, das Ganze in die Antike überträgt und man bleibt bei Old World auch in der Antike. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Herrscher und verschiedene Ausrichtungen. Da wird sehr viel in diese Antike investiert. Aber es gibt zum Beispiel auch Humankind und Humankind von Amplitude, die legen halt einen ganz anderen Schwerpunkt auf diesen Civilization-Take. Ich finde ihn viel besser, weil es nämlich man spielt ja bei Civilization meinetwegen Bismarck, sage ich jetzt mal, als Deutsche von 4000 vor Christus bis 2008. Das dürfte einem ja schon als ein bisschen kontrafaktisch auffallen. Und bei Humankind ist es so, dass auch diese bronzezeitliche Phase eine Entdeckungsreise ist. Also man kämpft gegen wilde Tiere, man sammelt meinetwegen an Quellen Wissen über Wasser. Und diese ganzen Dinge führen dazu, dass du erstmal eine kritische Masse erreichen musst, um sesshaft zu werden. Das heißt, diese erste Phase, dieser Kampf gegen Barbaren bei Civilization ist da viel besser, viel klüger gelöst. Und wenn du dann eine Kultur gegründet hast, dieser Kulturbegriff ist natürlich auch etwas, was dann wieder, was dann schwierig zu definieren ist, aber sie haben halt bestimmte Kulturen geformt oder sich als Vorbilder genommen, die einen gewissen Einfluss in bestimmten Weltregionen hatten und zwar nicht nur in Europa. Da sind so Olmeken dabei und sie haben ein Afrika-DLC gemacht. Ich glaube, Mittel- und Südamerika ist jetzt als letztes dazu gekommen. Und diese Kulturen kann man in bestimmten Phasen dann halt auswählen und erwirbt damit Vorteile. Und in dem nächsten Schritt, in das nächste Zeitalter, nimmt man diese Vorteile mit und wählt eine neue Kultur. Verstehst du? Der Unterschied ist, dass man eben nicht eine Nation spielt und der Gedanke ist, die Deutschen sind schon immer so gewesen, sondern eine Kultur formt sich, verändert sich, passt sich taktischen Herausforderungen an, passt sich wirtschaftlichen Herausforderungen an. Man kann dann irgendwann natürlich auch entscheiden, will man kolonialistisch werden. Das hat halt dann auch Nach- und Vorteile fürs eigene Reichsgebilde, Stabilität zum Beispiel, also gesellschaftliche Stabilität. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ist Humankind halt ein wirklich interessanter Gegenentwurf zu Civilization. Ist auch nicht perfekt, aber es zeigt halt, dass man durch eine Wahl einer anderen Perspektive auch neue, interessante Spielmechaniken bauen kann. Wir hatten im
Vorgespräch
auch Workers and Resources als Beispiel in Echtzeitstrategie, im Aufbaustrategie-Genre. Workers and Resources, Soviet Republic, will das machen, was es im Namen heißt. Ab den 1970er Jahren eine Sowjetrepublik aufbauen, hat aber ein beinhartes kapitalistisches Wirtschaftskonzept. Also du zahlst für Dinge, die gebaut werden, wie in jedem anderen Spiel. Viel klüger, viel cooler wäre doch eigentlich, eine Mechanik einzubauen, wo du 5 Jahre im Voraus planen musst, und dann eben Arbeitskräfte verteilen muss, wo es nicht intern im sozialistischen Land um kapitalistische Mittelzuweisung geht, sondern um die Verteilung von Arbeitskräften und Ressourcen. Verstehst du, das wäre halt ein anderer Take auf dieses Aufbaugenre, den ich halt reizvoll fände. Ich gehe ja deswegen hausieren mit Geschichte, weil ich halt finde, es sind so viele Dinge noch gar nicht erzählt und ausprobiert.
Ja, total. Ja, das also, aber ich muss gerade verstanden über diesen Civilization-Aspekt, weil mir war natürlich auch klar, dass das, allein wie du sagst, die Figur Bismarck 4000 vor Christus, das macht natürlich auf dem Prinzip her. Genau, oder Gandhi oder den hast du ja, ja auch als Charakter oder Kleopatra. Aber diesen Punkt, dass du ja wirklich im Grunde eine Kultur von vorne bis hinten spielst und sind die ganze Zeit die Deutschen und dass ja die Vermischung von verschiedenen Kulturen, die irgendwann aufeinandertreffen und all solche Geschichten, dass das da gar nicht mit reinspielt. Also das, den Gedanken hatte ich nicht. Das finde ich sehr spannend. Was ich irgendwie, wo wir da gerade drüber reden, weil wir haben jetzt gerade so The Rising und Strategiespiele genannt und da habe ich mir im Vorfeld auch nochmal so Gedanken drüber gemacht, weil ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist, aber ich habe das Gefühl, dass so Strategie, also dass oder dass die Art, wie Geschichte vermittelt wird, sei es jetzt über kontrafaktische Erzählung oder auch tatsächlich möglichst objektiv, haben wir ja schon geklärt, es gibt nicht die eine Geschichte, aber den Versuch, das so objektiv wie möglich zu machen.
Faktenorientiert dann, oder?
Faktenorientiert, das ist ein guter, genau. Dass sich das total unterscheidet zwischen der Art, wie du spielst, weil jetzt bei einem Live-Action-Rollenspiel bist du mitten im Geschehen, du bist eine Figur, die in diesen Dings, du bekommst vielleicht auch nicht das große Ganze mit. Und das zum Beispiel hilft mir, also ich kenne das auch aus Spielen, aus Büchern, du nimmst ja Geschichte dann eher als eine, ich finde das, vielleicht ist es nicht das richtige Wort, aber eher als das Lebensgefühl da. Also bei Assassin's Creed, klar, da sind auch historische Fakten, aber irgendwie hast du, okay, so hat sich die Stadt angefühlt. So war das, wenn hier abends Party auf einem großen Platz war in Venedig. Ne? Also so ein bisschen so. Und bei Strategiespielen, da hast du ja wirklich diese großen Zusammenhänge. Also dieses, es ja. passiert erst das und dadurch passiert das. Und das finde ich irgendwie ganz spannend.
Der Rückschluss, genau das ist ja das, wo die Geschichtswissenschaft entstand, was man von Anfang an im 19. Jahrhundert glaubte, so muss Geschichte erzählt werden. Dass große Könige die Schlachten führten, die Städte gründeten, irgendwelche Hungersnöte und so, also so große Ereignisse, die strategisch-diplomatischer Natur wichtig waren. Dann gab es ja irgendwie den Übergang, auch zu gucken, was macht eigentlich die Wirtschaft? Und später kam das Soziale hinzu. Dann kommen halt auch so Fragen wie Diversität jetzt hinzu, die ja ein breiteres Bild von einer Zeit geben. Es ist ja nicht so, dass damit, was ja auch sozusagen oft in der politischen Diskussion unterstellt wird, das sei so Vogue-Kultur und so und man würde damit halt einfach die alte Geschichte überschreiben wollen. Nee, die alte Geschichte ist unkomplett. Sie ist nur aus einer Perspektive erzählt und es kommen im Laufe der Jahrhunderte halt mehr Perspektiven hinzu. Und da bringst du halt einen wichtigen Punkt. Also diese Spiele sind ja sehr unterschiedlich. Im Unterschied zu anderen, wie meine Filmen oder Büchern oder so, da gibt es zwar auch verschiedene Inhalte, die anders, meinetwegen Krimis oder ein Thriller oder Liebesgeschichte. Aber Spiele können, je nachdem, was für Werkzeuge sie dir geben als Spielerin oder Spieler oder auch mehreren Spielerinnen und Spielern zusammen im Multiplayer, können sie sehr unterschiedliche Formen dynamischer Geschichte erzählen. Also prozesshaft erstmal. Also wie entwickelt sich eine Gesellschaft? Wie sind die Prozesse der Landwirtschaft? Wie kann man die erklären? Da gibt es ja nicht nur eben diese Ebene auf Grand Strategy, also dieses militärisch-diplomatische auf großer Ebene.
Nee, klar, ja.
Banished. Ich wollte damit ja nur sagen, das ist ja nicht falsch, was du gesagt hast, weil du vorhin sagtest, so korrigier mich dann, aber es gibt halt sehr viele verschiedene Facetten und Videospiele könnten Facetten beisteuern, die so noch nicht darstellbar sind durch andere Medien.
Da habe ich eine Anekdote zu, weil ich nämlich letztens nach genau sowas gesucht, habe ich dir im Vorgespräch auch schon erzählt, ich habe ja irgendwie, ist jetzt auch schon eine Weile her, Säulen der Erde gelesen und habe es super geliebt, das Buch, ich fand es mega, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, davor habe ich eigentlich immer nur Geschichtsbücher gelesen, die Zusammenhänge. Zwar nicht nur die Könige, auch die wirtschaftlichen, aber es ging immer um auch diese Kausalzusammenhänge. Es passiert das und daraus entwickelte sich das. Und das sind ja Dinge, die du ja auch eigentlich immer nur rückwirkend erkennst. Also das kannst du ja nie nach vorne, das geht ja immer nur
Das ist halt eine Ordnungswissenschaft. Geschichte versucht, Dinge zu ordnen.
Genau. Und das ist auch cool, das ist auch interessant. Also ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie Aber es ist, wenn du es halt so liest, dann hat mir da zumindest Ich bin ja auch kein Historiker, ich beschäftige mich halt manchmal mit solchen Sachen und da finde ich das spannend. Und das war jetzt halt für mich nochmal so ein Moment, wo ich halt gerade in dem Buch das Gefühl hatte, okay, ich krieg ein Gefühl für das Leben und darüber habe ich einen anderen Bezug auch zu den großen Ereignissen, die da drum passieren, also irgendwelche Hungersnöte, irgendwelche, ne, das ist ja bei Säulen der Erde ganz gut gemacht, es gibt diese eine fiktive Stadt in der Mitte sozusagen der Geschichte, die ist eigentlich so vom alltäglichen Leben her sehr nah an einer mittelalterlichen Stadt. Und drumherum gibt es diese ganzen historischen Ereignisse und das, was da passiert, der Krieg, wirkt sich halt auch in Form von der Hungersnot zum Beispiel dann in dieser Stadt aus. Und und danach habe ich irgendwie, und da wird ja auch ziemlich so vermittelt, wie diese Stadt so entsteht. Ne? Also es geht ja auch über mehrere Jahrzehnte und dann fangen die halt an, diese Kathedrale zu bauen, das beflügelt irgendwie die Wirtschaft, es werden Leute eingestellt, es werden mehr Häuser gebaut. Und irgendwie dachte ich, ich hätte jetzt gerne so ein Spiel, was genau das macht.
Ja, die Gilde also, zum Beispiel.
Genau, und dann habe ich halt angefangen zu suchen. So, die Guild, Banished. Also, ne, und wo ich ein Gefühl dafür bekomme, wie sich eine Stadt um gewisse Themen entwickelt. Und da hier Säulen der Erde war es ja ganz klar so dieses Kirchliche, also es war ja auch, ist ja, die Kirche ja, war ja da sozusagen.
Weltlich, ne? Also auch die weltliche Herrschaft, die von außen versucht, das zu verhindern auch.
Genau, ja.
Ja, das Interessante ist, du sagst jetzt, dieses Buch hat genau diese Perspektive, diese Entwicklungsgeschichte dieser Stadt, diesen Stadtschwerpunkt, das ist ja auch etwas, was sozusagen im Spätmittelalter in der Forschung eine große Rolle spielt, die Stadt als Kristallisationspunkt zivilisatorischer Entwicklung, wenn man so will, und gesellschaftlicher Entwicklung. Und da war es ja dann auch durchaus so, dass manche weltliche Herrscher das gefördert haben, eigene Städte gegründet haben, gerade im norddeutschen Raum gibt es das ja viel, und dann meinetwegen kirchliche Vertreter das auch behindert haben, und dann hat man ja hier in diesem Kingsbridges, glaube ich, ne, versucht, dann auch diese Kathedrale zu bauen. Das hat ja auch nicht nur Freunde gefunden. Aber das ist halt ein wirtschafts- und sozialhistorischer Ansatz. Also das, was du jetzt als besonders innovativ begreifst, ist etwas, was vorher mit diesen Königen und Kriegen und sowas nicht erzählt wurde. Und jetzt wechselt halt die Perspektive. Und das ist ja auch nicht falsch, diese Wahrnehmung. Ich will damit nur sagen, es ist dann halt auch wieder eine Wahrnehmung, die neben den anderen steht. Denn, ich gebe jetzt mal ein Gegenbeispiel, da gibt es doch diese Frau, die dann mit dem Tom Bilder, heißt er, glaube ich, ne? Ich lasse mir genau zusammen, die dann mit dem zusammen ist und so, und die ist ja ganz besonders tough und ganz besonders selbstständig und emanzipatorisch und so. Das gab sicher auch so eine Frauen damals. Der Punkt ist halt, ob diese Figur da gewählt ist, um Leserinnen und Leser heute anzusprechen und eher an so ein modernes emanzipatorisches Bild angegliedert, oder ob es halt ein historisch authentisches, wenn wir den Begriff jetzt verwenden wollen, Bild dieses Kingsbridge in der Zeit geht. Also ob die Frau sich damals hätte so verhalten können. Verstehst du? Das heißt, das wäre wieder eine andere Perspektive. Das wäre dann eben so diese familiäre, eheliche, genealogische Perspektive. Was konnten Frauen in der Zeit, was nicht? Das heißt, so ein Roman müsste halt auch nochmal erzählt werden. Also gibt es ja. Das Problem ist, dass viele historische Romane lesen und dann sind das halt so Schmonzetten wie dieses Outlander, was meine Frau immer, also was im Fernsehen auch. Und da sind ja ganz viele Versatzstücke, so schottischer und englischer Highlands, sowas ist da halt mit drin. Aber es erzählt halt eine sehr moderne Geschichte einer modernen Frau, die in die Vergangenheit gestolpert ist und so. Das heißt, natürlich ist das immer eine Perspektive, wie wir von heute wählen, auf eine historische Zeit. Und da finde ich die Säulen der Erde so sehr gut gemacht. Also auch diese Geschichte zum Beispiel von Umberto Eco hier, der Name der Rose oder sowas, der beschäftigt sich ja auch ganz stark mit unserer Zeit, wie wir auf historische Quellen blicken. Also da geht es darum, dass der letzte Ort, wo halt noch antikes Wissen sozusagen versteckt ist, was die Kirche noch nicht vernichtet hat, dass sie da halt irgendwie auf so eine Mordgeschichte stoßen. Mhm. Und darum geht es halt eigentlich um diesen Umgang mit dem Vergangenen und Vernichtung und sowas und wie brenzlig das dann eigentlich war. Was ich damit sagen will, ist, du hast recht, es gibt verschiedenste Arten, auf Geschichte zuzugreifen, und es gibt nie die richtige. Das ist ja auch so das, was wir vorhin gesagt haben, der objektive Zugriff. Und ich habe die Säulen der Erde auch sehr gern gelesen. Ich würde halt gerne nochmal, vielleicht als Tipp für dich auch nochmal, das Spiel von Dedelic dazu spielen. Es gab ja mit Basta Lübbe diese Zusammenarbeit zu diesem Die Säulen der Erde Spiel. Das ist so ein Adventure mit so Quicktime-Events drin. Ich habe es noch nicht geschafft zu spielen, aber vielleicht für dich als Empfehlung und für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal da reinzugucken.
Ich wusste nicht, dass es das gibt, tatsächlich.
Das ist einer der Gründe, weswegen Basta Lübbe bei Dedelic wieder ausgestiegen ist in Hamburg. Aber der Punkt ist halt, das ist halt, wenn man diese Medienformen vergleichen will, und das ist ja mein Hauptjob, dann muss man halt die Kerneigenschaften identifizieren. Also auch so ein bisschen herauskitzeln, für was ist denn ein historischer Roman gut? Für was ist denn, für was ist eine Performance mit historischem Kochen gut? Mit Rezepten aus dem Mittelalter? Für was sind diese Mittelalterfeste gut, auf denen Musik gespielt wird? Und wir wissen gar nicht, wie mittelalterliche Musik sich angehört hat, weil die ersten Noten kommen irgendwo aus dem Barock. Also, diese Dinge sind halt auch bei Videospielen sehr interessant. Wie wird produziert? Wie werden Systeme erstellt? Wie werden Modelle von Gesellschaft gezeichnet? Wie wird das zusammengesetzt? Und wie können sich Spielerinnen und Spieler darin verhalten? Und dann hast du ja vorhin auch einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Multiplayer-Aspekte, diese erinnerungskulturelle Gemeinschaft, die da entsteht, wenn man zum Beispiel über die Grenzziehung auf dem Balkan diskutiert, wenn man bei Battlefield über das Verhältnis China-Russland-USA diskutiert, oder ich habe ja in der Doktorarbeit ein Online-Rollenspiel, The Secret World hieß das, sehr, sehr detailliert untersucht und die Foren über 10 Jahre ausgewertet. Es ist halt ein Riesenvorurteil, dass halt Spielerinnen und Spieler nicht fähig seien, über historische Inhalte zu diskutieren. Aber das haben die sehr intensiv über sehr lange Zeiten und sehr kontinuierlich gemacht. Das war auch ein sehr spezielles MMO, aber da gibt es ja auch andere, also zum Beispiel Online-Rollenspiele, in denen die Spielerinnen und Spieler selbst ihre Geschichte erzählen. Nimm sowas wie EVE Online. Das ist ja ein, das ist ja ein MMO, also so ein Multiplayer, massively Multiplayer Online-Spiel, wo es im Weltall um Schlachten und Sektoren und Konzerne geht. Aber es gibt Leute, die sind nur da drin, die fliegen gar kein Raumschiff. Die sind die Chronisten dieser Gemeinschaft und die erzählen dann die Chronologie und wie die Konflikte ablaufen und machen daraus halt aus den eher profanen Schlachten machen sie dann halt irgendwelche politischen Intrigen und sonst was.
Ja, das ist stimmt, halt, ja, da gibt's ja so richtig, dass sich dann bestimmte verfeindete Fraktionen und dann haben die da irgendwelche Angriffe gestartet und so, da, ja, stimmt.
Ja, und das ist halt etwas, wo man zum Beispiel als Forscher wie ich hingucken kann und sich angucken kann, auch wenn die es nicht so meinen als die Geschichte, aber wie entsteht denn das menschliche Bedürfnis, Geschichte für eine Gemeinschaft zu erzählen, dieses Identifikation zu schaffen. Und dann kann man da halt eben auch reingucken mit der Nationenforschung zusammen, was sind eigentlich wichtige Aspekte für Nationenbildung und da gehört Geschichte auch sehr stark dazu. Im norddeutschen Raum wurde die Hanse zum Beispiel der Kaiserzeit sehr stark benutzt dafür, so eine, dieses Hanseatentum im Norddeutschland zu prägen, im Gegensatz zu Preußen. Ne? Also dass man man ist ja hier eher schon Skandinavien, aber auch nicht richtig. Man ist was Eigenes und hat halt sehr viele Werte und Tugenden. Diese Prägung durch historische Identifikation ist halt sehr, sehr wichtig. Und das überträgt sich natürlich auch auf Spiele und die Gemeinschaften da drin.
Ja. Also da frage ich mich auch, das wäre auch nochmal eine Frage, die wir uns auch nochmal widmen könnten, warum man eigentlich sich mit Geschichte überhaupt befassen sollte. Ne? Also das ist jetzt auch fast schon ein bisschen eine rhetorische Frage. Also gibt es da einen erkennbaren Nutzen? Weil das wäre dann auch, wenn wir darüber reden, dass, also natürlich unabhängig davon, dass es einfach jetzt, wenn wir beim Thema Spiele bleiben, für schöne Settings sorgt, das ist sicherlich eine Sache, aber das kann ja auch noch weitergehen. Also was habe ich davon, wenn ich ein Spiel spiele, oder was hat man davon, wenn man ein Spiel spielt, in einem historischen Setting? Wenn ich vielleicht tatsächlich ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, wie war das Leben damals? Oder wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, wie hat sich ein gewisser Konflikt entwickelt auf den unterschiedlichen Ebenen, die wir besprochen haben, also diese verschiedenen Geschichtsbetrachtungen. Was bringt mir das? Bringt einem das was? Muss es einem überhaupt was bringen?
Na, das ist ja auch ein Kern der Forschung, die ich da so betreibe, weil es halt sehr viele verschiedene Vorstellungen davon gibt, wie was authentische Geschichte halt zum Beispiel ist. Also die Branche hat eine bestimmte Vorstellung, was historische Inhalte sind. Viele, viele Spielerinnen und Spieler, männliche und weibliche, haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Geschichte betrifft und wie spannend es ist. Das ist sehr schwer zu sagen. Der Punkt ist halt, genauso wie Bücher sind digitale Spiele ein Medium, die dich konfrontieren mit Geschichte und wo du mit dem umgehen lernst, was du da liest oder was du da spielst. Und gerade diese Geschichtspraktiken, also wie fühlte es sich an, hast du es genannt, oder wie kann man, ich würde eher mit Erfahrung argumentieren, also eine Erfahrung zu machen, wie es ist, in einem mittelalterlichen Dorf in Böhmen auf den Marktplatz zu gehen, Leute streiten zu hören, weiß nicht, bei den Leuten was einzukaufen, dann in den Wald zu stapfen und zu jagen. Das können digitale Spiele sehr gut, weil sie auf diese Prozesse angelegt sind. Was vielleicht eher dann dafür spricht, dass Grand Strategy Spiele eher was reproduzieren, was Bücher auch machen. Aber da ist es dann auch wieder sowas, Victoria 3 erscheint jetzt ja zum Beispiel im Oktober. Und da gibt es dann ja auch wieder Veranstaltungen dazu. Und ich werde da auch wieder dafür, also es ist halt nicht nur einfach Karten und Daten und Zahlen, sondern da geht es zum Beispiel ganz stark um das Werden der modernen Gesellschaften. Also am Anfang 1836 gibt es halt diese Widerstände gegen das, was ja sozusagen auch Auswirkungen jetzt von Steel Rising, von dem Szenario sind, ne? Also von der Französischen Revolution, Napoleons Kriege und dann zerbricht alles. Dann gibt es die Vorstellung, jetzt müssen wir auch eine Nation haben. Dann gibt es diese aufkeimende, wohlhabende Bürgerschaft, diese Großindustriellen, die dann Leute regelrecht versklaven, die für sie arbeiten müssen. Das passiert ja alles in dieser Zeit im 19. Jahrhundert. Und darauf aufbauend entwickeln sich verschiedene Strömungen. Das nennt man ja dann im 19. Jahrhundert noch nicht Kommunismus oder Faschismus oder so. Das entwickelt sich aber daraus. Und wenn man ein Verständnis für diese Alternativen von Geschichte und Prozesse des Handelns bekommt, dann kann man eben auch viel besser nachvollziehen, wie sich verschiedene Strömungen aufspalten und an welchen Punkten entscheidende Ereignisse dazu geführt haben, dass dann sowas wie Faschismus zum Beispiel entsteht. Ich habe zu meinem Quickshot-Video in meinem Kanal, habe ich zu Battlefield 1 was dazu gemacht. Das ist eben eine bestimmte Haltung zum British Empire, dieses Spiel symbolisiert, nämlich so eine Niedergangshaltung. Also das Alte stirbt und es entsteht was Neues. Die machen ganz stark in dem Spiel diese anonyme Massenvernichtung, also dass halt ein Auswuchs dieser Anonymisierung und dieses Gedanken, das Individuum zählt mich nicht mehr so viel wie die Masse, eben der Faschismus und der Kommunismus war, und dass auf dem Weg dorthin der Mensch nicht mehr so viel zählte und deswegen halt die Kriegsopfer immer größer wurden, während hinter den Linien ja die, zum Beispiel in Frankreich, dann an der Front wurden die jungen Soldaten verheizt und hinten saßen die Kommandeure in Villen, ließen sich gut gehen bei Rotwein und Gesang oder was und wahrscheinlich noch anderem. Und diese Massenvernichtung wurde halt einfach hingenommen, weil der Zeitgeist das Individuum entmenschlichte.
Ja.
Und diese Dinge, also das ist vielleicht nur ein Beispiel, das an Victoria 3 ganz gut deutlich macht, dieses Spiel versucht das Ganze halt einzufangen, diesen Weg von 1836 bis 1936. Was ja bei den Paradox-Spielen, ich habe auch den Kollegen Steinwallen, den YouTuber, gestern im Gespräch gefragt, ob es da wieder das gibt wie bei alten Paradox-Titeln, dass man ja den Speicherstand immer durch ein Modding mitnehmen konnte in den nächsten Teil. Das heißt, du kannst quasi aus dem Mittelalter Crusader Kings 3 spielen und jedenfalls war es bei den alten Teilen so, und kannst den Speicherstand dann mitnehmen in Europa Universalis, spielst dann durch diese Entdeckungszeit, diese Zeit der großen Entdeckungsreisen und Kolonialismus und so, und gehst dann weiter mit Victoria.
Das geht? Das ist ja geil.
War jedenfalls durch Modding früher möglich. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell geht, aber diese tolle Möglichkeit, da so eine eigene Menschheitsgeschichte zu erzählen und in diesen Spielen ja auch jede Provinz nehmen zu können. Also, dass du meinetwegen im Mittelalter mit Holstein anfangen kannst und dann halt andere Probleme hast, als wenn du als Dänemark spielst.
Ja, total. Und achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, also es ist ganz gut, mich manchmal zu unterbrechen.
Ihr wollt Nee, ach, alles gut, also wir unterhalten uns ja. Aber mir sind dazu nämlich gerade so ein paar Sachen eingefallen, weil jetzt, wo du das gerade sagtest, auch bei Victoria 3, wie diese Strömung entstanden ist, also wie praktisch aus dieser Übergangsphase dann irgendwie, ne, Strömungen, die damals noch gar nicht so benannt wurden, wie Faschismus, Kommunismus und so.
Und die man ja auch selber herstellen kann. Also man kann bewusst so spielen, ich möchte einen, weiß nicht, faschistischen Staat ausprobieren. Ich weiß nicht, Italien soll schon 1890 faschistisch sein. Wie verändert sich dann die Welt? So, das ist ja nicht, man möchte Faschist sein, sondern man möchte diese, mit diesen Konstanten der Geschichte, mit diesen Faktoren spielen, mit diesen Assets, um ein Ergebnis zu sehen und sich dann zu fragen, was hat das jetzt verändert?
Und das ist ja auch ein total, also das ist ja, also zu verstehen, wie das entstehen kann, sei es über, man beschäftigt sich mit dem, wie es tatsächlich passiert ist oder vermutlich tatsächlich passiert ist, oder aber halt auch, wie könnte es denn anders verlaufen? Das gibt ja auch, schult ja auch so ein bisschen ein Verständnis dafür, wie vielleicht heutige Ereignisse sich, also man kann das dann nicht vorhersagen, aber wie vielleicht heute Ereignisse sich vielleicht auch auf die Zukunft auswirken könnten.
Ja,
und das ist,
da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, der mir auch in meiner Arbeit mit den Studierenden immer wichtig ist, oder auch in der historisch-politischen Bildungsarbeit mit Workshops. Geschichte ist etwas, das Menschen machen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie alles Schicksal wäre und dann kommt am Ende das und das raus. Ich erinnere an die Finanzkrise, wo dann gesagt wurde von Merkel und Schäuble, das ist alles alternativlos, und das ist ja der eigentliche Grund, weswegen die AfD Alternative für Deutschland heißt. Weil es gibt immer Alternativen, die können dann scheiße sein, wie so ein brauner Haufen, aber die können halt auch teurer sein oder tödlicher oder verstehst du, sie können mehr Schulden machen, aber es gibt immer Alternativen zum Handeln. Und das ist etwas, was man halt verstehen muss, dass Geschichte etwas ist, das geformt ist. Und da helfen halt Spiele sehr, Menschen deutlich zu machen, hört mal zu, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Wenn man dann die Grundlagen versteht, auch Victoria 3 hat ja ein gewisses Bild, was zu was führt. Das wird ja von Entwicklern so angelegt mit der Spielmechanik.
Das ist Themen drumherum, ja genau, das ist natürlich nicht allgemeingültig, das ist keine perfekte Simulation.
Das heißt, zum Beispiel, um einen Faktor zu nehmen, industrielle akkumulieren dann halt eben, also sammeln Geld, und dieses Geld spielt anderen, dafür stellen sie die an und beschäftigen 20 Stunden am Tag, die können kaum noch irgendwie, die leben dann in den Fabriken und so, und da wurden ja Kinder auch eingesetzt und so.
Ja.
Aus dieser Entwicklung kann man dann eben zwei Schlüsse ziehen, und die erlaubt eben Victoria 3. Du kannst sagen, nee, wir brauchen Sozialgesetze, und das muss irgendwie, das Geld muss gleicher verteilt werden und so, und das ist ja dann eher so ein sozialdemokratischer Weg. Oder du sagst kommunistisch, du musst alle Produktionsmittel verstaatlichen, weil in einzelner Hand gibt es nur Missstände. Und das hat politische Auswirkungen. Zum Beispiel im Zarenreich war es so, dass die Sitze im Parlament, das dann irgendwann eingerichtet werden musste, schieß mich nicht, also Sachen, also ich glaube so 1905, 6 oder sowas. Und da wurde das dann dem Geldvermögen entsprechend, wurde der Proporz vergeben. Das heißt, so ähnlich wie auch in der griechischen Polis, wo dann halt dem militärischen Leistungsvermögen entsprechend Stimmrecht verliehen wurde, Weswegen ist ja der eigentliche Grund war, weswegen auch Frauen nicht stimmberechtigt waren, weil sie keinen Waffendienst leisteten an der Stadt oder für die Stadt. Mhm. Und da ist es halt eben so, dass dann in Deutschland zum Beispiel in ähnlichen Zeiten ja Bismarck sehr widerwillig dann eben auch ein Parlament zuließ. Aber da war eben dieser Proporz nicht drin, der dann diese Zustände zementierte. Das heißt, auch aus denselben gesellschaftlichen Entwicklungen können unterschiedliche Schlüsse folgen. Mhm. Und das ist sozusagen das, wofür ich auch immer, weswegen ich auch so mit digitale Spiele in der Bildung einsetze, deutlich zu machen, es gibt hier eine Ausgangssituation, eine Aufgabenstellung, die hat die und die Grundkonstanten und jetzt schaut mal, was ihr damit macht. Also
und dafür sind ja diese...
Und dann vergleicht am Ende die Ergebnisse vor allem auch. Es reicht nicht einfach zu sagen, jetzt hat jeder für sich sein Ergebnis gehabt, sondern interessant ist dann am Ende die Diskussion, wieso sind diese unterschiedlichen Ergebnisse entstanden.
Und dafür sind ja eigentlich auch die gerade diese Paradox-Spiele, also ich habe nur Crusader Kings 3 gespielt, aber dafür sind die eigentlich genial, weil das sind ja auch einfach Sandboxen, also es gibt ja kein Ziel. Du kannst ja auch, wenn du jetzt irgend so ein Pissdorf in Böhmen nimmst, so mit irgendwie 300 Einwohnern. Du kannst ja auch eigentlich nur gucken, dass du das irgendwie hältst, dass du vielleicht dafür sorgst, dass deine Erben irgendwie deine Titel übernehmen. Und das war's. Also du kannst ja im Spiel.
Du kannst einheiraten, du kannst verpflichten.
Genau.
Ja, genau, also du kannst Attentate vollziehen. Ein entfernter Verwandter, den du vielleicht hast, könnte ja unglücklich stolpern und dann hast du auf einmal halb Spanien unter dir. Also das heißt, mit diesen Mitteln zu operieren und sich zu fragen, wie kann ich denn auch ein böser Herrscher sein? Was die Crusader Kings 3 zum Beispiel eingeführt hat, sind ja auch so Traits, also so Eigenschaften von den Herrschern.
Mhm, und wenn du dann entgegen von denen handelst, wirst du immer verrückter und dann...
Also verrückt ist ja zum Beispiel auch einer von den Traits. Du kannst ja
stimmt,
auch... Aber das heißt, dein Handeln wird daran gemessen, ob du deiner Natur folgst oder dich dagegen auflegst. Und dann erhöht sich der Stress. Das finde ich ja den intelligenten Griff. Das heißt, du kannst auch einen verrückten Herrscher spielen. Und solange der sich weiter verrückt hält, kriegt er keinen Stress. Aber wenn er anfängt, sich sane, also gesund zu verhalten, dann fängt er an, Stress zu generieren. Und dann mit diesen Versatzstücken zu operieren, ist sehr genial. Um vielleicht auch nochmal zu Steel Rising was zu sagen, die haben ja auch verschiedene Enden wohl eingebaut. Ich bin noch nicht am Ende. Und an bestimmten Punkten ist es so, dass deine Entscheidungen, wem du hilfst und so dazu führen, was am Ende rauskommt, dass es sich halt ändert, so. Und das finde ich halt eher, das passt halt zu so einem Action-Souls-like-Spiel, dass man da nicht so, wo man nicht so viel Handlung hat und so, das verstehe ich alles. Aber das ist halt etwas, was dem entgegensprechen würde. Man hat eigentlich ein linear verzweigte Handlung, so, also multilinear, wenn du so willst. Und an gewissen Knotenpunkten gibt es Ereignisse, die dazu führen, dass sich was ändert. Und dazu wird ja die Französische Revolution selbst auch hochstilisiert als ein Zeitpunkt. Aber 1789 bis 91 ist ein Zeitrahmen und man kann die Vorentwicklung noch angucken und bis zum Ende der Napoleonischen Kriege sich das Ganze angucken. Das heißt, es sind immer Prozesse, es ist ein Gewühl aus Verwicklungen und Vernetzung. Und in diesem Netzwerk kommt es halt ganz stark auf an, um nochmal auf diese Frage von vorhin zurückzukommen, welchen Teil des Netzwerkes gucke ich mir an? Und ab wann werden Dinge unbedeutender für diesen Teil des Netzwerkes, ob wir nun Soziales, Wirtschaft, Gender oder was weiß ich angucken oder halt die militärisch-politische Geschichte. Und das zeigt halt dieses Beispiel Steel Rising halt auch ganz gut. Also wenn ihr das spielt, was ihr natürlich alle tun sollt, ich finde es halt wirklich ganz gut gemacht und interessant. Aber über die Handlung kann ich halt noch nicht so richtig was sagen. Dann behaltet im Hinterkopf, dass dieses Denken in Ereignissen, die dann bestimmte Dinge auslösen und zu vier bestimmten Enden führen, dass das halt ein sehr altes Verständnis von Geschichte ist.
Ja, genau, das ist natürlich sehr simplifiziert und ist natürlich dann sicherlich auch dem Genre irgendwie geschuldet. Das ist halt genau das, was wir gesagt haben. Ich meine, jedes Spiel und jedes Spielegenre schafft ja dann irgendwie anscheinend, das würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen, auch einfach wieder einen anderen Betrachtungswinkel auf geschichtliche Ereignisse. Also ich kann...
Ja, und wir machen gar nicht genug Betrachtungswinkel auf. Das ist ja auch mein Argument gewesen in diesem... Ich habe jetzt ja auch diesen aktuell gerade zu Rebel Inc. gemacht, zu diesem ursprünglich Handheld-Spiel und Mobile-Spiel und jetzt ja auch als PC-Spiel sozusagen seit 2021 erhältlich. Das thematisiert, wie man am besten ein aufständisches Gebiet befriedet, State-Building betreibt, also ein Staatswesen aufbaut und eine Demokratie errichtet. Und das ganze Spiel richtet sich extrem an Afghanistan aus. Und ich habe es deswegen jetzt ein Jahr nach dem Abzug aus Afghanistan thematisiert, weil das zeigt, wie sehr Spiele von unseren Modellen und Denkvorstellungen geprägt sind, wie etwas funktionieren sollte und dann bauen wir daraus Spielmechaniken. Und dann glauben wir nach und nach immer mehr dran, dass das so funktioniert. Und der Abzug aus Afghanistan hat das Ganze wirklich nun extrem deutlich gezeigt, dass diese politische Theorie ihre Lücken hatte, sage ich mal vorsichtig.
Ja, und das ist vielleicht auch nochmal, wir müssen nämlich so langsam zum Ende kommen, aber das ist auch nochmal ein Punkt, den ich ganz spannend finde, zu sagen, Wir haben eine Vorstellung davon, wie etwas funktionieren sollte und bauen daraus Spielmechaniken. Und wenn wir halt bei Spiele-Settings in die Geschichte gucken, können wir halt sagen, wir haben ja eine Darstellung davon, wie etwas geschehen ist. Und daraus können wir Spielmechaniken bauen. Und da hast du ja auch schon gesagt, das fand ich im Vorgespräch nämlich ganz schön, dass man ja auch, was die Spielmechaniken angeht, du hast es ja auch gerade mit dem, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen des Spiels, wo es darum ging, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem.
Workers and Resources, Soviet Republic, ja.
Genau, dass man da halt eigentlich eine Spielmechanik hätte nehmen können, die sich eher an diesem kommunistischen System orientieren könnte und nicht an dem kapitalistischen System. Du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, mit dieser Traumreise der Aborigines, die sich navigieren, oder die navigieren über Lieder und solche Geschichten. Und da, glaube ich, wenn man sich da vielleicht Geschichte auch ein bisschen diverser, hatten wir ja auch schon anguckt, oder das hast du gesagt, also ich wiederhole gerade nur die Dinge, die du gesagt hast.
Ja, also dieses mit der Traumreise ist natürlich nochmal ein guter Stichpunkt, weil wir ja die Welt ordnen. Du hast die Grand Strategy-Spiele angesprochen von Paradox, die halt auf so einer Mercator-Kartenstreckung, die auf einer zweidimensionalen Kartenebene sozusagen abbilden. Und wir wissen alle, zum Beispiel Grönland sieht darauf riesig aus, und es wäre halt viel kleiner, wenn man einen Globus hätte. Und dieses Beispiel, was ich nannte mit der Traumzeit in Australien, ich fand das so faszinierend, wenn man dann sich ein bisschen reinliest, dass das eigentlich eine Raumordnungsvorstellung ist, die sich von geografischen Daten löst. Also es geht da um Strecken zwischen Wasservorkommen, da geht es um auch Unwägbarkeit, das heißt ein Lied, das man dann singt auf einer Strecke, oder ein Spruch, den man dann aufsagt zur Navigation, der kann dir zum Beispiel Landmarken dann sagen, also im Laufe dieses Liedes, was man dann singt, dann kommt das an der Stelle, wo man dann sein müsste zu einer bestimmten Zeit. Das ist eben etwas, worauf wir als Europäer seit dem Kolonialismus sehr stark herabblicken. Aber es sind unfassbare, kluge Ideen auf der Welt, asiatische Vorstellungen oder auch im afrikanischen Kontinent, unterschiedliche Vorstellungen, wie die Welt geordnet sein könnte und wie man sich dann als Mensch daran verhält. Und das ist eben der Kern, wofür ich plädieren will. Es ist noch so viel Geschichte unerzählt, weil wir sie bisher noch nicht im Blick haben.
Genau, und da können natürlich Spiele, und das vielleicht echt so zum Abschluss, können natürlich Spiele einfach nochmal, haben ja die Möglichkeit, diese geschichtlichen Dinge einfach total gut zugänglich zu machen. Ja. Wir sind noch nicht ganz durch. Unser Podcast hat immer zwei Kategorien.
Ah, okay.
Und durch die musst du natürlich noch durch. Aber deswegen würde ich kurz mal inhaltlich, weil ich glaube, wir haben einen super Rundumschlag gemacht. Ich finde auch, wir haben uns auf jeden Fall über das Thema schon mal richtig gut unterhalten und haben da, glaube ich, die wichtigen Fragen irgendwie aufgemacht. Und ich habe jetzt ein sehr viel besseres Verständnis von der Bedeutung von Videospielen für Geschichte und andersrum. Also so in beide Richtungen.
Ja. Sicher beidseitig das Verhältnis, ja.
Ja, genau. Kommen wir zu den Kategorien. Die sind jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Die erste Kategorie ist, wir nennen sie immer der Tech-Changer. Da geht es darum, dass wir ja ganz unterschiedliche Leute hier haben, die ganz unterschiedliche Themen irgendwie auch haben, mit denen sie kommen. Und aber in jedem Leben von uns gibt es vermutlich so eine Sache, die sich technologisch irgendwie mal entwickelt hat. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Wo man sagt, das war für mich so ein richtiger Gamechanger. Also von da an hat sich die Art, wie ich etwas tue, wie ich über etwas denke, was auch immer, grundlegend verändert. Und das Smartphone klammere ich immer aus, weil das ist ein bisschen zu offensichtlich. Also wir reden von Dingen, die sehr individuell sind. Wir hatten Leute, die haben gesagt, Heizdecke, Taschenrechner, also es gibt verschiedene.
Es muss auch nicht zur eigenen Lebzeit sein, die Heizdecke ist dann auch schon ein bisschen älter.
Ja doch, also schon, ja, oder wenn, also in dem Moment, wo das in dein Leben getreten ist, ne, wo du das für dich entdeckt hast, es muss nicht so sein, dass es praktisch dann erst irgendwie entstanden ist, also ne, es kann sein, dass du vor 3 Wochen entdeckt hast, ey, Taschenrechner sind richtig cool, liebe ich, ab jetzt benutze ich die immer, so.
Also ich bin immer schlecht bei spontanen Fragen, aber weil ich da meistens als Historiker länger nachdenke über Dinge. Aber der Punkt ist, dass digitale Spiele bei MMOs, also bei diesen Online-Rollenspielen in den 90ern, was völlig Neues gemacht haben, nämlich Welten auf einmal zusammenzuführen, die dann am Ende der 90er auch weltweite Communities zusammenbanden. Und ich glaube, das ist ein Game-Changer sozusagen auch in meiner Welt gewesen, auf einmal mit einem Iren zusammen StarCraft 2 zu spielen, der mir dann von der Stationierung seines Vaters in Deutschland erzählte. Oder wenn man darüber nachdenkt, dass so ein Spiel wie The Secret World, was ich untersucht habe, auf einmal auf einem Server, du kannst Asiaten begegnen oder Australiern oder so, weil es so eine hybride Spielumgebung ist, zusammengeschaltete Server. Und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr möglich ist, um Menschen auch zu Themen wie Geschichte zusammenzuführen. Also wenn du so willst, ist das, glaube ich, der Game Changer von allem, auch in meiner Arbeit gewesen, ja.
Okay. Ja, das finde ich eine gute Antwort. Das ist auf jeden Fall was Originelles.
Ich fand die Kategorie gut sein müssen, dann strenge ich mich jetzt auch noch ein bisschen mehr.
Nein, die müssen nicht gut sein, nein, um Gottes Willen. Aber es ist tatsächlich eine gute Antwort. Also ich finde sie passt zur Folge und es ist was Originelles, das ist super. Die zweite Kategorie ist die Empfehlung der Woche. Das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Und zwar, da geht's einfach darum, ne, wir haben diese unterschiedlichen Leute mit so unterschiedlichen Begeisterungen. Dass irgendwas, was dich begeistert hat, das darfst du unseren HörerInnen empfehlen. Ich kann auch gerne anfangen, falls du noch kurz überlegen möchtest. Und zwar tatsächlich, und das habe ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich ja, wie ich das immer mache, wenn ich Leute im Podcast habe, mich kurz mit dir beschäftigt und ein bisschen recherchiert, was du so tust und bin halt auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Ich weiß gar nicht genau, wie heißt der eigentlich? Weil ich habe das immer
noch. Einfach nur Nolden, weil ich so furchtbar unkreativ bin.
Nolden, okay, ja genau. Und du machst ja einfach zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben, halt auch einfach Videos und nimmst halt Spiele auseinander. Und ich bin so ein bisschen drauf gestoßen über das Video, wo du über Banished gesprochen hast und eigentlich über die Frage, das ist ein Mittelalterspiel und das sagt aber ja eigentlich das Spiel gar nicht. Also es ist ja eigentlich nur ein Spiel, wo da Holzhütten stehen mit Leuten. Was daran vermittelt uns jetzt, dass es ein Mittelalterspiel ist? Das fand ich total spannend, weil ich irgendwie mag, wie du da über diese Sachen sprichst und nachdenkst. Und das wäre tatsächlich meine Empfehlung, ohne jetzt mich hier einschleimen zu wollen, aber das schlägt einfach zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich wollte es eh nochmal irgendwie droppen und ich finde es auch gut und kann es tatsächlich sehr empfehlen. Verlinken wir unten in den Shownotes.
Ja, super, vielen Dank. Also ich versuche da ja auch ein Jahresprojekt jetzt durchzuziehen mit bestimmten Quickshots. Diese Videos, die du erwähnt hast, sollen ja bewusst Dinge thematisieren, die so noch nicht in der Debatte sind. Auch in der Geschichtswissenschaft nicht, aber auch in der Games-Branche noch nicht so richtig. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil ich auch glaube, dass das Marktlücken sind. Wofür ich einen Shoutout machen möchte, ist das für den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, der ja auch nicht nur aus Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftlern besteht, sondern halt auch Leute aus dem Journalismus da drin sind oder eben auch aus der Games-Branche. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Vernetzung. Das war mir auch immer sehr wichtig in meiner gesamten Arbeit, dieses Kollaborative. Und wenn ich sozusagen noch einen Wunsch dran knüpfen darf, dann fehlt mir noch in der Beforschung dieser ganze Teil, den wir eben hatten mit den Zusammenspielen in Online-Welten. Ja, zurzeit ist es noch so, jeder der Forschenden und jeder, der da Interesse dran hat, macht so sein eigenes Ding an einem Spiel. Und das ist halt auch ein bisschen albern, wenn man dann irgendwie an sowas wie Survival-Multiplayer-Spiele denkt, wie Valheim haben wir auch mal zusammen gestreamt im Arbeitskreis. Das heißt, so richtig, wir müssten eigentlich viel mehr in diese Forschung kollaborativ zusammen Methoden entwickeln, wie man diese Spiele begreifbar machen und für die Geschichte nutzbar machen kann.
Ja, das finde ich gut. Also das können wir jetzt nicht alles unten in die Shownotes packen. Das heißt, wir verlinken den Arbeitskreis auf jeden Fall.
Wäre sicher toll.
Und genau, und ich denke mal, dass die Message aber auch angekommen ist. Und ja, dann bleibt mir exakt nur noch zu sagen, warte, ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt 1:04 gequatscht und es kommt mir vor wie eine halbe Stunde, was immer ein gutes Zeichen ist, weil es war kurzweilig. Ich fand es super spannend. Es war genau das, was ich mir von dieser Folge erhofft habe. Und ich hoffe, dass es dir ähnlich geht, dass du jetzt auch mit einem ähnlich befriedigten Gefühl hoffentlich in den Feierabend gehst. Es ist Freitagnachmittag.
Ja, ich freue mich auch sehr, weil das tatsächlich auch mal Dinge sind, die man so in diesem Forum besprechen konnte, die sonst immer so als eine Wissenschaft oder so als gegeben hingenommen sind, aber die man halt dann eben auch in der Öffentlichkeit, also die sozusagen im schulischen Unterricht überhaupt gar keine Rolle spielen. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich arbeite ja auch mit so Kommissionen für Curriculum zusammen und Schulbücher und sowas. Es ist schwer, das in die Schulen zu bringen, wenn Lehrerinnen und Lehrer das nicht verstehen, wie wichtig dieses Medium ist. Und deswegen ist es mir halt wichtig gewesen, hier auch dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir es zum Anlass von Steel Rising mal tun konnten, hier dann auch über Geschichte. Und wir waren ja nicht nur kontrafaktisch, aber überhaupt.
Nein, aber ich glaube, es ist
Formen von Geschichte zu sprechen, ja.
Genau, und das Kontrafaktische, das haben wir ja eigentlich, glaube ich, relativ früh rausgehabt. Das ergibt sich ja einfach meistens durch die Tatsache, dass es ein Spiel ist.
Ich wollte sagen, im Grunde ist alles dann kontrafaktisch, und dann hätten wir den Podcast mal 4 Minuten enden lassen können.
Ja, genau. Ja. Also von daher, glaube ich, das passt schon. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage es noch einmal abschließend und natürlich auch an die HörerInnen unter euch, vielen Dank fürs Zuhören. Also wenn ihr das hört, habt ihr bis jetzt zugehört. Das freut mich sehr und das freut dich wahrscheinlich auch sehr. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns irgendwie abonniert auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes oder Spotify, ist das auch einfach hilfreich für uns. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, dann erreicht ihr uns unter folgenden Kanälen. E-Mail tech-netzpiloten.de, Twitter tech-trara, Netzpiloten oder ihr schreibt einfach mir unter mo-dulo oder Nico unter, jetzt habe ich deinen Twitter-Handle vergessen, kannst du es mal schnell sagen?
Das ist einfach nur @Nico Nolden, Nico mit
C. Genau,
Ja.
Ja, okay, @Nico9 mit C. Genau, da könnt ihr hinschreiben auf Twitter, falls ihr noch Fragen habt. Da habe ich jetzt einfach mal gesagt, also falls du jetzt Nachrichten bekommst.
Ja, sorry. Nee, von mir aus gern. Ich muss da nicht reagieren, wenn es...
Genau, ja.
Nein, aber das ja fehlen, ist tatsächlich so. Ich bin ja durchaus kommunikativ und freue mich sehr, wenn es halt auch mal Fragen gibt zu der Arbeit oder zu Kontakten, die man sucht oder irgendwas. Oder vielleicht Spieleentwicklerinnen und Entwickler Fragen haben. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, diese Beratung für Entwicklerinnen und Entwickler. Da kann man einfach mal ins Gespräch einsteigen. Und ich danke euch deswegen halt auch sehr für die Zeit. Und das, ich hoffe, dass das ein interessantes Gespräch für eure Zuhörerin war. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Dann bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.